Hallo und herzlich willkommen bei arbeiterkind.de, der Podcast, zu einer neuen Folge, in der heute ganz anders als sonst, wo immer zwei Menschen bei uns bei arbeiterkind.de im Podcast miteinander sprechen, gleich drei Leute im Gespräch sein werden. Und trotzdem sind wir eigentlich ohne Gast oder ohne Gästin unterwegs, denn heute gibt's mal eine Folge mit mir, Alexandra, und mit Jaana und Franzi, die ihr uns ja alle schon im Podcast in den vergangenen Folgen im Laufe des Jahres gehört habt. Denn es wird sozusagen eine arbeiterkind.de-Folge. Und ich freue mich, dass wir heute hier zusammen im Gespräch sind, ein bisschen zurückblicken werden auf die Gespräche, die wir in 2024 mit unseren GästInnen hatten, aber auch ein bisschen über unsere Geschichten, über unser Studium sprechen wollen, über unsere Laufbahn als Arbeiterkinder und natürlich auch, was wir toll fanden, worauf wir uns freuen und wollen euch da gerne ein bisschen mitnehmen. Und für alle, die vielleicht noch nicht so viele Folgen von uns gehört haben, also die Leute, die ihr heute hören werdet, das ist einmal die Franziska Löffler, unsere Bundeslandkoordinatorin für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei arbeiterkind.de, Jaana Espenlaub, die für den Bereich Kooperationen und Kommunikation in Baden-Württemberg zuständig ist. Und ihr hört mich, mein Name ist Alexandra Redl. Ich bin unter anderem auch zuständig für das Berufseinstiegsprogramm und für unsere Unternehmenskooperationen bei arbeiterkind.de. Und jetzt würde ich einfach mal reinstarten mit den beiden. Hallo erstmal, ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen. Ich freue mich schon auf so eine kleine, nette Jahresabschlussfolge.
Ja, und ich freue mich schon, neue Dinge über euch zu erfahren. Wir haben ja ein kleines Spiel vorbereitet zum Einstieg. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und da bin ich mal gespannt, ob wir raten können oder vielleicht uns doch nicht so gut kennen.
Okay, startest du, Franziska?
Ja, ich kann anfangen. Also, mein erster Fakt. Ich habe ein unbezahltes Praktikum bei den Vereinten Nationen gemacht. Ich habe meinen Master in Australien absolviert. Und ich habe mein Pädagogikstudium nur gewählt, weil meine Schwester Erzieherin war und mir das Berufsfeld deshalb bekannt vorkam. Was würdet ihr sagen? Habt ihr eine Vermutung?
Was die Lüge ist?
Wir können es ja mal ein bisschen diskutieren, oder weißt du es ja, Anna?
Ja, also das mit dem Pädagogikstudium, ich bin gar nicht sicher, ob du wirklich Pädagogik studiert hast, aber ich würde sagen, das könnte eher zutreffen, weil das so typisch ist, dass man was wählt, wo man den Bereich kennt. Also es wäre sehr typisch, finde ich, Arbeiterkind. Und ein unbezahltes Praktikum muss man sich leisten können, aber traue ich dir auf jeden Fall zu, dass du dich dafür beworben hast. Also ich tippe jetzt auf als Lüge auf den Master in Australien, aber ich weiß, dass du auch im Ausland warst. Also ja, aber mein Tipp geht auf den Master in Australien.
Was sagst du, Alexandra?
Ich hätte das tatsächlich auch getippt, muss ich sagen, weil ich irgendwie auch denke, vielleicht hättest du es auch schon mal erzählt. Ich kann mich nicht so erinnern, dass du von Australien erzählt hast. Ich glaube, das von deiner Schwester zu wissen, dass sie Erzieherin zumindest ist. Und deswegen klingt das für mich irgendwie, dass das auch dann der Grund sein könnte. Und Praktikum bei den Vereinten Nationen sehe ich dich auch. Also mein Guess wäre auch auf Master in Australien stimmt nicht gegangen.
Da habt ihr sogar beide recht.
Sehr gut.
Ja, ich habe zwar ein Jahr in Australien gewohnt, aber ich habe dort als Barista gearbeitet und meinen Master in den Niederlanden gemacht. Also da hatte ich gehofft, euch ein bisschen irre zu führen, aber das war wohl dann nicht so erfolgreich.
Okay. Alexandra.
Ja, okay. Ich habe euch auch drei Fakten mitgebracht, die auch mit meiner Studienzeit natürlich zu tun haben. Und das erste ist, dass ich während der Online-Immatrikulation festgestellt habe, dass die beiden Fächer, die ich studieren wollte, gar nicht kombinierbar waren und ich dann in der Immatrikulationsmaske noch genau 28 Minuten Zeit hatte, um mein zweites Studienfach zu wählen. Der zweite Fakt ist, dass bei der Anmeldung zur Bachelorprüfung ich so viele Credit Points gesammelt hatte, dass es eigentlich für zwei Bachelor gereicht hätte. Also ich habe quasi doppelt so viele Punkte gemacht. Und der dritte Fakt ist, dass ich in meiner Masterprüfung in der mündlichen so aufgeregt war, dass ich so eine Art Teil-Blackout hatte und mir mein drittes Prüfungsthema einfach komplett nicht mehr eingefallen ist.
Oh nein.
Also es sind auf jeden Fall aufregende, aufregende Geschichten. Das passt eigentlich auch ganz gut. Aber vielleicht, Franzi, willst du als erstes tippen?
Also ich habe das Gefühl, der erste Fakt mit den noch 28 Minuten zu haben, das ist sehr spezifisch. Ich habe das Gefühl, das kann man sich irgendwie nicht so ausdenken mit so vielen Details. Deshalb denke ich, das ist eine Wahrheit. Genug Credits für zwei Bachelor, schafft man das denn überhaupt? Wie hast du das gemacht, falls das wahr ist? Teil-Blackout. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Also vielleicht den Teil-Blackout, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich, also dass man total aufgeregt ist, das kennen wir vielleicht alle, die Situation. Deshalb tippe ich da auch auf das Zweite, dass du so viele Credits hattest, dass es für zwei Bachelor gereicht hätte. Was sagst du hier, Anna?
Ich weiß nicht, ich kenne mich zu wenig aus mit diesen Credit Points, weil ich ja noch in so einem alten Diplomstudiengang war, wo man die Scheine gesammelt hat, ausgedruckt. Ich tippe jetzt einfach mal auf diesen Teil Blackout.
Okay, dann löse ich mal auf. Also gelogen ist tatsächlich der Teil Blackout. Den hatte ich nicht. Aber die Credit Points hatte ich. Also es war ein bisschen crazy, aber ich habe einfach meine Bachelorprüfung total lange aufgeschoben, aus ganz verschiedenen Gründen, auch aus Angst davor und weil ich nicht so richtig wusste, wie es weitergehen sollte. Und habe aber trotzdem immer weiter auch Seminare belegt, weil man dann auch dachte, na ja, man kann ja so einen Teil mit in den Master nehmen. Bei uns ging das dann, dass man schon Punkte gesammelt hat, die bevor man quasi die Prüfung gemacht hat. Und das hat sich irgendwie alles so hingezogen, oder ich musste nochmal ein zusätzliches Seminar machen, weil ich irgendwie eine Hausarbeit nicht abgegeben hatte, dass es tatsächlich aufgefallen ist, als ich mich wirklich angemeldet habe, es hätte eigentlich für zwei Anmeldungen ausgereicht, ja. Und das erste stimmt auch, das habe ich mir schon gedacht, dass das so präzise ist, dass ihr das als Wahrheit enttarnt, aber das war auch tatsächlich so. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich will Germanistik und Sprachlehrforschung studieren. Sprachlehrforschung hatte ich natürlich gar keine Ahnung, was das ist. Das klang irgendwie gut. Und ich fand halt in der Schule alles irgendwie gut, was mit Sprache und mit Sprachen zu tun hat. Und ich hatte einfach von ganz vielen Sachen bei der Immatrikulation keine Ahnung. Und ich war ja auch in dieser Phase, wo Bachelor-Master-Studiengänge noch recht neu waren. Und man konnte das dann eben da nicht kombinieren. Und Germanistik hatte ich also schon angegeben und musste dann in dieser knapp halben Stunde noch ein zweites Fach finden, dass man mit Germanistik zusammen im Bachelor-Master-Modell studieren konnte.
Genau. Was hast du dann gewählt?
Ich habe dann Komparatistik gewählt, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Auch natürlich sehr blauäugig, weil ich dachte, ah ja, das hat mir auch erstmal Spaß gemacht in der Schule. Und ich hatte das große Glück, dass mir auch die Studienfächer dann viel Spaß gemacht haben, obwohl ich gar nicht so richtig wusste, was mich da erwartet. Aber ich glaube, das geht auch vielen Arbeiterkindern so.
Ja, total. Ja, diese Fächerkombi-Situation kenne ich auch. Ging mir davor auch so, dass ich dachte, was lässt sich denn überhaupt wie kombinieren? Aber das dann so kurz vor knapp rauszufinden, ist schon heavy. Ja, ein kleiner Schreck.
Ja, ja, Anna, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe kurze Sachen. Ich habe mein Studium in Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich habe ein paar Semester lang Latein studiert. Und ich habe mich auf ein Stipendium beworben, aber wurde abgelehnt.
Franzi, hast du eine Idee schon?
Finde ich auch total schwer, muss ich sagen.
Ich auch.
Die könnten alle wahr sein, glaube ich. Studium in Regelstudienzeit, ja, das würde ich dir auf jeden Fall zutrauen. Auch, dass du Latein studiert hast, das ist ja auch gar nicht mal so einfach. Und dass du auf ein Stipendium dich beworben hast, aber abgelehnt wurdest. Heißt ja nicht, dass du dann überhaupt gar kein Stipendium danach vielleicht noch bekommen hast. Vielleicht hast du dich auch nochmal auf ein anderes beworben. Das könnte so eine Trickfrage sein. Deshalb sage ich, das Stipendium ist eine Lüge.
Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall sich hier irgendein Trick versteckt. Weil mein erster Gedanke war nämlich, Regelstudienzeit, das ist ganz schön krass, weil ja einfach super viele Leute es in der Regelstudienzeit auch nicht schaffen. Und Latein, dachte ich so, das kann ich mir gut vorstellen, weil du ja auch, ich weiß, dass du Theologie auch studiert hast, das passt irgendwie so ein bisschen für mich zusammen. Aber ich glaube, also Regelstudienzeit klingt eigentlich am unwahrscheinlichsten, aber ich glaube, dass es gerade deshalb stimmt. Und ich tippe Latein, weil Latein wird eigentlich, für mich wird es gut passen, aber ich glaube trotzdem, dass du es nicht gemacht hast.
Mhm. Also ihr habt jetzt beide falsch gesagt. Weil ich habe mein Studium nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich habe ewig studiert. Ich habe nämlich im Studium sehr viele Praktika und so Joberfahrungen gesammelt, weil ich dachte, das ist die beste Zeit dafür. Man hat den Studentenstatus. Und dann habe ich mir das immer so hingeschoben, dass ich eine Zeit lang arbeiten konnte und dann halt länger, einfach dadurch länger studiert habe. Ich habe ein paar Semester Latein studiert, das stimmt. Und ich habe mich, Franzi, das ist quasi so eine Halbwahrheit. Ich hab mich schon vor dem Studium auf ein Stipendium beworben und wurde abgelehnt. Aber ich habe später tatsächlich eins bekommen. Aber die erste Bewerbung, da wurde ich eingeladen, hatte ein Gespräch. Und danach habe ich eine Absage bekommen. Aber ich dachte, das kann es nicht sein. Ich muss mich nochmal bewerben. Ich muss mir eine andere Stiftung suchen und vielleicht nehmen die mich. Und das hat dann auch geklappt.
Ja. Also hatte ich so ein bisschen recht vielleicht.
Ja, im Grunde hattest du schon recht. Ja, so ein bisschen recht, stimmt.
Ja, ja, super spannend. Ich glaube, so aus den eigenen Fakten, die wir gerade geteilt haben, kann man schon so bestimmte Learnings wahrscheinlich mitnehmen, was so für uns vielleicht Herausforderungen waren, wie wir die angegangen sind und so weiter. Aber wir hatten ja auch dieses Jahr so viele tolle Gespräche mit verschiedenen GästInnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte davon total viel mitnehmen. Und es wäre auch voll schön, das nochmal mit den Zuhörenden gerade zu teilen, was denn so unsere Highlights des Jahres waren eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Wir haben ja so eine kleine Community, die wirklich immer schon am ersten und zweiten Tag die neuen Folgen hört. Und die werden sich bestimmt dann daran erinnern, an die einzelnen Folgen. Und wer die Folgen noch nicht gehört hat, hat dann vielleicht Lust, mal reinzuhören. Wie ist es denn bei dir vielleicht, Franzi? Was waren so Highlights aus deinen Folgen oder Aha-Momente? Mhm.
Ich hatte das Privileg, drei ganz tolle Folgen dieses Jahr aufzunehmen mit drei sehr inspirierenden Frauen. Und es hat total viel Spaß gemacht. Die erste war Alexandra Kammer, mit der ich so ein bisschen darüber sprechen konnte, wie es ist, ein Startup zu gründen als Arbeiterkind, aber auch wie zum Beispiel im Personalwesen, in dem Startup, das sie gegründet hat, da geht es eben ums Personalwesen, wie das gerechter gemacht werden kann, inklusiver, diverser etc. Und was sie da so für Insights hat und gelernt hat, das war total spannend und auch sehr motivierend, fand ich, weil vielleicht das größte Learning so für mich war, dass es für sie, wie man das vielleicht aber schon denken konnte, nicht immer so super einfach war, sich da als Frau und als Arbeiterkind gerade in der Startup-Szene durchzusetzen. Und etwas, was sie mir oder auch den Zuhörenden mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass es total okay ist, sich auch gegen bestimmte Zustände aufzulehnen, denn nur so kann eigentlich Veränderung stattfinden und dass man sich nicht immer anpassen muss. Und das finde ich gerade ja für Personen, die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren, total wichtig, weil man kommt ja dann auch in so ein System, wo eigentlich der erste Impuls ja ist, ich muss mich anpassen, ich muss mitschwimmen, damit ich ja auch mithalten kann, damit ich akzeptiert werde, muss vielleicht so bestimmte Verhaltensweisen oder wie ich spreche, dies, das, erstmal ablegen überhaupt, um hier durchzukommen. Und das ist ja auch eine ganz normale Verhaltensweise und so fast schon Überlebensmechanismus. Aber ich fand es sehr inspirierend, wie sie gesagt hat, dass es auch total okay ist, sich dagegen aufzulehnen. Und gleichzeitig, und das habe ich mir seitdem oft wieder ins Gedächtnis gerufen, dass man gerne dorthin gehen kann, wo es sich warm anfühlt. Und ich glaube, gerade so, wenn wir darüber sprechen, Karriere und was so berufliche Ziele sind etc., dass wir da immer so nach harten Fakten gehen und wie viel man verdient und was sind so Entwicklungsmöglichkeiten, dies, das und was ist das Ansehen einer Organisation oder eines Unternehmens. Und aber wirklich dieser Faktor, wo fühle ich mich wohl vielleicht, gar nicht erst so die größte Rolle spielt am Anfang. Deshalb fand ich das total toll, dass sie das den Zuhörern so mit auf den Weg gegeben hat.
Mhm. Ja, ich finde, bei diesem Anpassungsthema ist auch immer die Frage, wie groß ist die Lücke zwischen dem, wo ich jetzt bin und dem, wo ich hin will? Und wenn die halt irgendwie zu groß ist, dann kann es sein, dann ist das einfach eine Überforderung. Und dann ist es vielleicht besser, sich einen anderen Platz zu suchen, bei dem eben weniger Anpassungsleistung nötig ist. Obwohl es natürlich auch Leute gibt, die diese Riesenlücken dann irgendwie schaffen zu überbrücken. Ja, ich musste gerade dran denken, auch so ein bisschen an dieses Thema Berufseinstieg, weil das war bei mir bei einer Folge mit der Stani Schwalme. Da habe ich halt so mitgenommen, dass der erste Job, es muss einfach nicht direkt der richtige sein. Es muss nicht direkt das sein, was für immer passt. Und man kann auch erstmal was ausprobieren und es ist okay, dann zu sagen, ja, passt jetzt nicht, ich ne, versuche mal was anderes und dann versucht man was anderes und dann merkt man, es passt aber auch noch nicht so ganz und dann versucht man das nächste. Und ich hatte das auch gelesen bei meinem eigenen Berufseinstieg, dass GeisteswissenschaftlerInnen so im Schnitt auf jeden Fall so 12 Monate brauchen, bis sie einen adäquaten Job gefunden haben. Und wenn man so eine Statistik kennt, dann hilft das, finde ich schon, so einen Realitätscheck zu haben. Das geht jetzt nicht nur mir so, sondern das ist ganz normal. Auch wenn es natürlich eine anstrengende Phase ist oder sich im ersten Moment danach anfühlt, wie warum klappt es nicht und irgendwie man das Gefühl hat, man fällt auf die Nase dabei und schon wieder ist es nicht passend oder so. Aber dass es einfach so eine Zeit braucht, um rauszufinden, wo bin ich eigentlich richtig und wo kann ich meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten wirklich richtig gut einbringen.
Ja, und ich glaube auch, um dabei herauszufinden, was macht mir eigentlich Spaß und worin bin ich eigentlich gut, denn da kriegt man vielleicht ein bisschen einen Eindruck davon im Studium, aber so richtig lernt man das vielleicht auch erst im Berufsleben kennen und dann da auch ein bisschen sich zu trauen, zu experimentieren, wenn es einem möglich ist. Ist ja vielleicht auch sehr unterschiedlich von Person zu Person, ob man sich das sozusagen auch leisten kann. Aber da ein bisschen den Mut zu haben, zu experimentieren, ich glaube, da lernt man sich ganz gut selber kennen. Ja.
Ich finde auch,
Wie ging es dir,
ja, ich finde
Alexandra?
auch jetzt nochmal von dem, was du erzählt hast, Franzi, auch dieses so mit diesem sich warm fühlen irgendwo oder wo es sich warm anfühlt, finde ich auch so ein wichtiges Ding, sich das auch selbst zu erlauben. Das ist ja auch gar nicht so einfach, finde ich, wenn manchmal zum Beispiel ein Job auf dem Papier irgendwie total gut aussieht und dass man sich selbst aber auch erlaubt, dazu Nein zu sagen oder davon wegzugehen, wenn es sich für einen gar nicht so gut anfühlt. Also ja, sich einfach diese Erlaubnis zu geben, dass es auch wichtig ist, dass es einem da halt gut geht, finde ich irgendwie auch eine super wichtige Message auf jeden Fall.
Ja, total. So viele tolle Gästinnen, von denen wir so viel mitnehmen können, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich noch von einer anderen Gästin teilen, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Die zweite Person, mit der ich sprechen durfte, war nämlich Christina Lunz. Und die hat sehr ähnliche Sachen tatsächlich gesagt. Ja, wer Christina Lunz nicht kennt, ist die Co-Gründerin von dem Center for Feminist Foreign Policy und hat in der Außenpolitik, zum Beispiel im Auswärtigen Amt, viel gearbeitet und war für mich immer so eine Person, wo ich dachte, die hat schon alles herausgefunden, wie man das Leben bewältigt und die Karriere bewältigt und wie man das alles macht, etc. Und was ich total schön fand, aber im Gespräch, dass sie sich da auch eigentlich ziemlich verletzlich gezeigt hat und auch gesagt hat, dass es auf jeden Fall nicht immer so war. Und dass sie zum Beispiel im ersten Stipendium da in eine Gruppe gekommen ist, wo sie dachte, oh Gott, wo bin ich hier gelandet und ich passe überhaupt gar nicht rein. Und auch als sie im Auswärtigen Amt gearbeitet hat, da auch sich überhaupt nicht zugehörig gefühlt hat. Und ich das super erfrischend fand, dass ja, sie das so ganz ehrlich geteilt hat, weil ich mich damit sehr identifizieren konnte und ich hoffe, unsere Zuhörenden ebenfalls. Und sie hat dann zum Beispiel auch noch gesagt, dass eben diese Personen, die in, ja, ich sage jetzt mal, im Auge der Gesellschaft viel erreicht haben, aber nicht immer in diesen Positionen waren. Und deshalb beruflicher Erfolg auch nicht immer ja nur von Leistung abhängig ist, sondern da verschiedene Faktoren zusammenkommen und deshalb auch Menschen in Anführungszeichen höheren Positionen nicht unbedingt besser sind oder unerreichbar, sondern es wichtig ist, sich da ja wieder zu veranschaulichen, dass es eben auch Systeme der Unterdrückung gibt und Privilegien und dies und das. Und sobald man sich damit auseinandersetzt, auch so die eigene Position ein bisschen besser versteht und da vielleicht auch ein wenig netter mit sich selber sein kann, wenn man vielleicht noch nicht dort ist, wo man sehr gerne sein möchte.
Ja, ich finde es auch total wichtig, dass man auch einfach für sich selber so mitnimmt, dass nicht jeder Weg, jede Geschichte, die man hört, irgendwie immer auch total perfekt ist. Oft erzählt man ja, ich finde, das haben wir häufig auch bei unseren Gästen und so in den Folgen, dass man irgendwie erzählt, wie ist alles gelaufen und dann kam das, das und das und alles kommt so hintereinander weg. Und da gibt's aber natürlich ja auch ganz viele Ups and Downs. Und das ist, glaube ich, in vielen Gesprächen auch ganz gut rausgekommen, dass die Leute oft in unseren Gesprächen ehrlich damit auch umgegangen sind, dass nicht immer alles total perfekt ist, ne? Wie du es auch gerade gesagt hast, dass man sich manchmal irgendwo plötzlich gar nicht wohlfühlt und das gar nicht als den richtigen Ort empfunden hat. Ich weiß auch zum Beispiel, eine meiner Gästinnen war ja Stefanie Simonetti, mit der ich ein Gespräch hatte, und da ging es auch total viel um das Thema, auch aus Fehlern zu lernen und auch die Fehler, die man vielleicht macht oder Entscheidungen, die sich dann als nicht ganz so gut oder final richtig dann anfühlen, dass man die auch positiv mitnehmen kann und dass es dazugehört, dass nicht immer alles sofort ja total gerade läuft und dass man auch mal einen Schlenker machen kann und so weiter.
Ja. Ich fand das gerade eigentlich auch, ich fand das auch einen guten Punkt, den du gerade gesagt hast, dass, oder ihr beide, das sieht so nach außen dann so aus, ist so eine Erfolgsgeschichte. Und es ist auch so, dass wenn wir jetzt hier in unserem Podcast mit Menschen sprechen, dann erzählen die ja so ihren Bildungsweg, ihre Geschichte. Aber wir haben also grundsätzlich als Menschen halt eine bestimmte Art und Weise, Geschichten zu erzählen, dass wir einen roten Faden haben wollen, dass wir wollen, dass es irgendwie gut zusammenpasst. Also man erzählt ja nicht alles kreuz und quer, was man so erlebt hat. Und dass sich überhaupt die Geschichte rausbilden kann, das ist, was das passiert, meistens im Rückblick. Und da setzt man diese Punkte zusammen, die halt zusammengehören. Aber wenn ich halt mittendrin bin in einer Situation, dann erlebe ich alle möglichen Dinge und ich kann die noch gar nicht einordnen. Wie gehören die am Ende in die Geschichte rein? Ist dieses Gespräch, was ich jetzt führe, vielleicht irgendwie das bedeutende, ausschlaggebende Gespräch am Ende? Oder ist es halt nur irgendwie so ein Nebenschauplatz? Und das ist was, das passiert immer, wenn wir halt erzählen und Geschichten erzählen. Und ich glaube, das kann man sich grundsätzlich halt einfach klar machen, wenn man, auch wenn man überhaupt über andere Menschen was liest, das ist halt ein Teil davon, ein Teil ihres Lebens, den sie schon geschafft haben, irgendwie zusammenzusetzen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt einen harten Cut, weil ich gerade dachte, ich will eigentlich noch von einer meiner anderen Podcast-Folge, ich habe ja nur zwei aufgenommen, noch was erzählen. Und zwar habe ich mit Oskar Jendel gesprochen, der ja zu Stereotypen forscht oder ja zu Stereotypen im Bereich, also in der, die in der Schule vorkommen, die vor allem Lehrkräfte haben gegenüber den SchülerInnen. Da war es so, naja, vielleicht passt es doch zusammen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich danach darüber nachgedacht habe, wie kann das überhaupt gelingen, dass einem selbst bewusst wird oder auch anderen bewusst wird, dass wir in Stereotypen denken und dass wir nicht neutral sind in der Bewertung oder objektiv sind, sondern dass wir immer schon bestimmte Brillen aufhaben und diese Vorerfahrungen haben. Da habe ich so darüber nachgedacht, weil ich hatte in der Zeit, die ich jetzt bei arbeiterkind.de bin, wirklich viele Begegnungen mit Lehrkräften und einige sind da irgendwie super reflektiert und andere sind, also andere Begegnungen, die waren manchmal auch wirklich kurios, bei denen Menschen gemeint haben, na ja, wenn ich, das sieht man ja super schnell. Und ich dachte, so schnell sieht man das vielleicht gar nicht, was dieses Kind kann. Und da ist es ja dann auch so die Vorerfahrung, die da ist. Und dann werden die vielleicht immer wieder darin bestätigt in der Erfahrung. Dann bildet sich so ein Muster raus, in dem, wie sie die einzelnen SchülerInnen so einordnen, einschätzen. Und da sich dessen bewusst zu sein, ich glaube, das ist echt eine richtige Aufgabe. Ich fand da auch interessant, dass es so unterschiedliche Stereotype gibt gegenüber Kindern aus Familien, die im Niedriglohnsektor arbeiten, also so typisch Working Class, und denen, die im Bürgergeldbezug sind, obwohl das Geld, was sie jeweils zur Verfügung haben, oft gar nicht so unterschiedlich ist, aber dass da doch eben einfach Unterschiede gemacht werden. Fand ich spannend.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so ähnlich über verschiedene Stereotype konnte ich auch mit Valerie Schönjan, einer anderen Gästin von unserem Podcast, sprechen. Und da aber auch viel darüber, dass sie so Stereotype für Menschen mit einer speziellen, sage ich mal, sozialen Herkunft, aber auch mit Menschen, die aus den ostdeutschen Bundesländern kommen, dass sich da viele der Stereotype sehr überschneiden und auch viele Erlebnisse sehr überschneiden. Und das fand ich total spannend, wie sie auch erzählt hat, dass das manchmal für sie tatsächlich schwer ist, auseinanderzuhalten. Okay, was ist jetzt, warum habe ich jetzt diese Erfahrung? Ist das aufgrund meiner sozialen Herkunft oder aufgrund meiner tatsächlichen Herkunft aus Ostdeutschland? Mhm. Das fand ich richtig spannend. Und sie hat da auch ähnlich drüber gesprochen, wie du schon gesagt hast, ja, Anna, dass natürlich das dafür auch erstmal Sensibilität geben muss, unter Lehrenden, in Hochschulen etc., aber auch bei der Zielgruppe selbst. Und Valerie hat zum Beispiel davon erzählt, dass für sie sich ganz, ganz viel geändert hatte, als sie ihr erstes Bourdieu-Seminar hatte und das erste Mal über soziales Kapital etc., Kapital im Allgemeinen gelernt hat. Und erstmal sich der eigenen Identität bewusst werden musste und das ja manchmal auch im Kontrast funktioniert. Erst wenn wir unsere eigene Blase, aus der wir vielleicht kommen, rausgehen, erst dann verstehen, was es ja auch für Unterschiede geben kann. Und wenn man sich dessen bewusst wird, das Verhalten der anderen auch besser einschätzen kann. Aber das ist natürlich, wie du gesagt hast, total schwer. Wenn man Schüler, Schülerin ist, dann ist es schwer, das Verhalten der Lehrenden einzuschätzen. Und Valerie meinte aber gerade so für Personen auch, die studieren oder dann im Berufsleben, dass es total wichtig ist, auch dann Hilfe anzunehmen und danach zu fragen, weil sie eben auch meinte, wenn sie irgendwie in Seminaren oder so dabei ist und dann beispielsweise ihre E-Mail-Adresse an die Tafel schreibt und sagt, hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir, dass das ganz selten passiert. Also da auch den Mut zu haben, nachzufragen, um Hilfe zu bitten, das ist ja auch manchmal was bei den Kindern einfach ein bisschen schwieriger ist, ja.
Da ist auf jeden Fall eine Schwelle da. Ja. Und ich glaube, da haben wir echt einen Job, das so zu normalisieren. Mhm. Sozusagen, es ist, man kann ja nichts verlieren. Also im Zweifel ist man so schlau wie danach, aber im besten Fall ist man auch noch mal in Kontakt gekommen mit einer anderen Person.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auch sagen, es muss an ganz vielen solcher Stellen halt eben auch weiterhin alles so in der Entwicklung bleiben, ne? Dass es da auch immer weiter vorangeht, auch mit diesem Thema Stereotypen, ja, Anna, was du aufgemacht hast und wie die Leute auf diese ganzen Themen schauen. Ich habe zum Beispiel ja auch ein Gespräch gehabt mit dem Harry Kullmann, der Professor für sonderpädagogische Förderung und Inklusion ist, mit dem Schwerpunkt eben Schulentwicklungs- und Unterrichtsforschung. Und der, also so, es hat sich auch in unserem Gespräch so ein bisschen gezeigt, der ist natürlich aus seinem fachlichen Bereich auf das Thema Schule verändern, hat er einen Fokus und bringt aber wie alle unsere GesprächspartnerInnen ja auch seine eigene Geschichte mit und wo die Dinge dann eben bei sowas zusammenlaufen. Und was du, Franzi, gerade auch nochmal gesagt hast, finde ich hat sich in so ganz vielen Gesprächen gezeigt und das finde ich überhaupt das Spannendste, auch so bei meinen insgesamt drei Gesprächen, die ich im letzten Jahr hatte für den Podcast, dass ganz viele Themen und Tipps auch immer wiederkehren. Und egal wie verschieden die Geschichten sind, die Lebens- und Karrierewege oder aus welchen Branchen oder Berufsfeldern die Leute kommen, dass es so Sachen gibt, die sich dann da immer wieder wiederholen. Und das hast du nämlich, Franz, ja auch gerade schon mal gesagt, dass dieses irgendwie mutig sein und sich Sachen trauen. Ich finde, das haben alle unsere GästInnen als Thema auch mitgebracht. Wir haben ja auch oft gefragt, was für Tipps würdet ihr geben, gerade auch, wenn man zurückblicken kann schon auf seine eigene Geschichte, auf den Teil, den man schon gegangen ist. Was hättet ihr gerne gewusst? Was würdet ihr anderen als Rat geben? Was hättest du deinem jüngeren Ich mitgegeben? Solche Dinge. Und dass da ganz oft eben dieses Mutigsein, auch die eigenen Wünsche und Träume zu verfolgen, so bei rausgekommen ist, aber auch sich selbst vertrauen und den Menschen um einen rum, die einem vertraut sind, denen auch irgendwie zu vertrauen, was die einem mitgeben oder wo die einem irgendwie eine Hand reichen und dieses um Unterstützung bitten, das hast du ja auch gerade schon mal, ne? Nach Hilfe fragen oder um Unterstützung bitten, das hatte ich auch in eigentlich all meinen Gesprächen so als Tipp und das passt ja auch total zu der Message, die wir eigentlich bei arbeiterkind.de haben und was wir den Leuten immer mitgeben, zu sagen, holt euch Support, kommt auch zu uns, findet das bei uns, nutzt ein Netzwerk und solche Sachen und das ist eben bei mir auch in allen Gesprächen irgendwie Teil der Ratschläge gewesen, das fand ich auch ganz spannend. Und diese Message, die wir eben immer versuchen, den Leuten mitzugeben, habe ich zum Beispiel auch ganz stark gespürt in dem Gespräch, das ich mit Mike Bohrer hatte. Da erinnere ich mich so dran zurück. Da ging es auch um das Thema eigene Weiterbildung, also irgendwie selber immer dran zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge auch auszuprobieren, Neues zu lernen. Und der aber selbst auch inzwischen als Dozent tätig ist. Und das fand ich auch so spannend, weil das ja auch was ist, was bei uns bei Arbeiterkind voll oft stattfindet, dass Leute irgendwie immer weiter Unterstützung und Netzwerk in Anspruch nehmen, aber auch total viel zurückgeben, bei uns engagiert sind, MentorInnen sind. Und das fand ich irgendwie auch so interessant, in seiner Geschichte zum Beispiel zu sehen, dass sich das an ganz vielen verschiedenen Stellen dann auch so widerspiegelt. Fand ich auch einen spannenden Punkt in zum Beispiel seiner Geschichte.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, das sieht man bei uns nicht nur mit den Leuten, mit denen wir im Podcast sprechen, sondern auch bei uns im Ehrenamt total. Da haben wir so viele tolle Ehrenamtliche, bundesweit und sogar manche im Ausland, die sich für Bildungsgerechtigkeit engagieren. Und dadurch, dass ich ja das Privileg habe, mit den Ehrenamtlichen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammenzuarbeiten, ist das auch etwas, Alexandra, was ich denen immer wieder mitgebe. Die sind ja selber super engagiert und gehen in Schulen und ermutigen zum Studium und helfen anderen Studierenden und so weiter. Und da sage ich aber auch immer, ihr sollt nicht nur geben, sondern bitte auch nehmen. Und ja, nehmt gerne unsere Angebote wahr, unsere Veranstaltungen, dies und das. Und ein Highlight für mich dieses Jahr war wirklich das Regionaltreffen, was wir hatten. Also für alle Zuhörenden, das machen wir in jeder Region, in jedem Bundesland einmal pro Jahr, wo alle, die sich uns zugehörig fühlen, zusammenkommen können. Und in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben wir das für beide Bundesländer zusammen gemacht. Und es war mir ein super großes Anliegen, dass die Ehrenamtlichen auch aus beiden Bundesländern zusammenkommen können, sich kennenlernen können, sich gegenseitig unterstützen können und einfach mal austauschen. Und ich glaube, das ist so einer der größten Vorteile unserer Community, andere Menschen kennenzulernen, die erstmal was bewegen wollen, aber die auch ähnliche Herausforderungen hatten und sich dadurch auch so gesehen zu fühlen. Und da gab es wirklich auch einige emotionale Momente und das fand ich einfach total schön, weil sich dann auch viele nicht mehr so isoliert gefühlt haben, wie es eben auch manchmal einfach der Fall sein kann im Hochschulsystem. Und es danach auch total viele tolle Verbindungen gab und Menschen gereist sind, um sich gegenseitig zu besuchen und auch Veranstaltungen zu unterstützen. Und einfach das Wochenende, was wir dort hatten, aber auch was daraus entstanden ist, war eines meiner Highlights dieses Jahr. Wie war es denn bei euch? Mhm.
Also ich würde sagen, Highlight im letzten Jahr, wenn ich so auf das gesamte Berufseinstiegsprogramm zum Beispiel zurückgucke, dann sind sicherlich die erreichten Personen da. Wenn ich sehe, wie viele Menschen wir als Ratsuchende vernetzen konnten, im 1:1-Mentoring zum Beispiel, haben wir über 250 Leute in dem Programm dieses Jahr zueinander, also zu ihren Mentoren und Mentorinnen bringen können. Aber auch ganz viele Leute über die Veranstaltungen erreicht. Und für mich persönlich würde ich sagen, ist so die Erfahrung gewesen, die ich bei den Veranstaltungen eigentlich mit Unternehmen in diesem letzten Jahr gemacht habe. Gerade so zu dem Thema Sensibilisierung für das Thema soziale Herkunft, wenn es eben um diesen Prozess des Einstellens und auch dann in den Arbeitsplatz zu integrieren von ErstakademikerInnen geht. Das fand ich super spannend, da mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Und ich habe zum Beispiel auch meinen eigenen alten Lebenslauf dahin mitgenommen. Das war irgendwie so eine Highlight-Erfahrung, weil ich am Anfang auch überlegt habe, hey, nehme ich da irgendwie was anderes mit oder schwärze ich die Sachen? Und habe dann gedacht, nee, das war früher so und mein Lebenslauf war auch nicht so besonders toll und ich habe da auch viele Fehler gemacht und man konnte daran eigentlich gut ablesen, was sind so viele bei Arbeiterkindern typische Punkte, die vielleicht in einem Lebenslauf fehlen oder die ja halt einfach nicht so geradlinig sind. Und das war für mich echt so eine Highlight-Erfahrung, auch selber sagen zu können, da habe ich auch auf eine Art meine eigene Geschichte erzählt, wie wir das sonst im Ehrenamt mutig. Ja auch machen.
Sehr mutig, Alexandra.
Bei dir, Jana, was war dein Highlight?
Ja, also mein Highlight war jetzt so am Ende, also ich muss ein bisschen ausholen, die Finanzierung von Arbeiterkind.de ist ja in den verschiedenen Bundesländern auch unterschiedlich und oft haben wir so Mischfinanzierungen aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln von Stiftungen, von Unternehmen, sehr viel auch aus Spenden. Und in Baden-Württemberg war es dieses Jahr ziemlich turbulent, weil sehr unklar war, wie es ab nächsten Jahr weitergeht. Und da haben wir auch im Sommer eine Social-Media-Kampagne gemacht, Baden-Württemberg, du hast etwas vergessen, so ein bisschen gerichtet an die Landespolitik, weil wir da einfach befürchtet haben, im nächsten und übernächsten Jahr da kein Geld mehr zu bekommen, um einfach unser Angebot in Baden-Württemberg auch weiterzuführen. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt zum Ende des Jahres hin, dass ich da doch noch ein positives Signal bekommen habe und wir eine anteilige Finanzierung aus Landesmitteln haben und dann noch aus Mitteln einer Stiftung und aus freien Mitteln. Also wir haben wieder eine Mischfinanzierung, aber wir haben einfach noch mal einen ganzen Block an Geld bekommen vom Land. Bin ich sehr, sehr froh. Und der ganze Rückhalt aus der Community und auch die Zuschriften und Anrufe in der Zeit, die waren so mein emotionales Highlight, weil das wirklich richtig schön war zu sehen, was Menschen dann in dem Moment schreiben und dass sie Briefe schreiben irgendwie ans Ministerium oder an ihre einzelnen Landtagsabgeordneten und darin erzählen, was sie mit arbeiterkind.de verbindet und wie ihr Weg gegangen ist und was ihnen die Unterstützung von arbeiterkind.de gebracht hat. Das sind ja dann einfach wieder diese persönlichen Geschichten. Und das fand ich richtig stark. Ja. Und wenn ich aber gerade dabei bin, bei diesem Thema Finanzierung, dann denke ich, vielleicht ist auch der richtige Moment zu sagen, ja, jeder, der mag und die Möglichkeit hat, darf uns gerne spenden, weil das einfach diese freien Mittel sind für uns so die Möglichkeit, wenn mal irgendwo eine Lücke auftaucht in unserer Arbeit, die wir nicht abgedeckt bekommen, können wir einfach diese freien Mittel nutzen. Und das sind unterschiedliche Dinge, für die eingesetzt werden können. Sei es jetzt irgendwie, nächstes Jahr kriegen wir neue T-Shirts für die Ehrenamtlichen, also solche praktischen Sachen, oder einfach auch Personalkosten für Menschen, die bei uns angestellt sind. Und da sind wir echt richtig froh. Und es gibt immer wieder Menschen, die uns vielleicht so einen monatlichen Dauerauftrag einrichten über unterschiedliche Summen oder die anlassbezogen spenden zum Geburtstag zum Beispiel oder zu einem Jubiläum. Und wer spenden mag, kann auf unserer Website arbeiterkind.de/spenden schauen. Man kann per PayPal oder mit Überweisung spenden oder auch die Spende verschenken und bekommt dann eine schicke Spendenurkunde. Also ja, wer die Folge noch kurz vor Weihnachten hört und noch dem noch ein Geschenk fehlt, kann auch eine Spendenurkunde verschenken. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut, das einfach mal noch zu sagen, weil arbeiterkind.de einfach davon lebt, von dem Engagement und von dem, was Menschen teilen und auch von dem Geld, was Menschen geben.
Ja, passt ja auch gut zu deinem Highlight und ist einfach ja auch ein wichtiger Teil auch unserer Arbeit, gehört eben auch dazu. Und ja, jetzt haben wir irgendwie so viel über das ganze Jahr gesprochen und sind eigentlich auch schon wieder am Ende, wie uns das in den Gesprächen auch ja oft so geht, dass man denkt, oh, die Zeit ist weggeflogen. So fühlt sich's für mich jetzt auch gerade mit euch an. Das ging irgendwie super schnell, aber wir wollen natürlich noch ganz kurz einen kleinen Ausblick machen und ein bisschen drauf schauen, worauf wir uns eigentlich im nächsten Jahr freuen. Franzi, was bei dir 2025? Worauf freust du dich? Hast du schon da ein Highlight, das dich erwartet?
Also ich glaube, die Zusammenarbeit mit meinen Ehrenamtlichen und der ganzen Community ist natürlich immer ein Highlight und da noch mehr zu bewegen in meinen Bundesländern. Aber ich glaube, für den Podcast vor allem freue ich mich total auf neue spannende Gäste. Und wir haben ja schon ein paar geplant und ich kann nur sagen, da könnte ich auf ein paar sehr, 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 sehr spannende Gespräche auf jeden Fall freuen. Und ja, die machen ja nicht nur uns total viel Spaß, sondern hoffentlich bringen auch wirklich einen Mehrwert für die Zuhörenden. Deshalb, darauf freue ich mich sehr, noch mehr Tipps zu teilen, spannende GästInnen im Podcast zu haben und tolle Geschichten zu hören und zu teilen.
Ja, das
klingt. Wie sieht's bei euch aus, Alexandra?
Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, bei mir würde ich auch sagen, Begegnungen, ähnlich wie bei dir auch. Aber vor allen Dingen freue ich mich auch auf so diese Face-to-Face-Begegnungen wirklich. Wir sind ja immer noch viel auch im virtuellen Raum unterwegs, was toll ist und was viele Vorteile hat, weil wir eben auch über Distanzen mit Leuten in Kontakt sein können. Aber es sind auch ein paar spannende Präsenzveranstaltungen im nächsten Jahr bei uns, auch im Berufseinstiegsprogramm zum Beispiel geplant. Ich verrate da noch nicht zu viel, aber ich freue mich da sehr drauf, Menschen auch wieder sozusagen im richtigen Leben außerhalb der virtuellen Welt zu treffen. Ich glaube, das werden 25 so meine Highlight-Momente, hoffe ich.
Das glaube ich.
Ja, ich freue mich darauf, weiter in Baden-Württemberg unterwegs zu sein, im Kontakt mit Hochschulen und mit Unternehmen, die Kooperationen, die wir haben, einfach weiter ausbauen und vielleicht auch noch neue Begegnungen. Ich glaube, das ist einfach so dieses, es hört nie auf, diese Community aufzubauen. Und ich habe auch noch so eine Sache, auf die ich mich besonders freue. Und zwar haben wir nächstes Jahr gemeinsam in Baden-Württemberg, gemeinsam mit dem Mach dich stark Bündnis gegen Kinderarmut und auch mit Teach First, eine Kooperation, bei der wir sehr vorhaben, sehr viele Schülerinnen, Schüler zu erreichen und zu ermutigen. Und bei der ich das Gefühl habe, da kommen wirklich so die geballten Kräfte zusammen. Und ja, ich weiß, dass das auch in anderen Regionen immer wieder so ist, dass wir mit anderen Organisationen zusammenarbeiten und dass wir dadurch einfach noch mehr erreichen. Und darauf freue ich mich besonders im neuen Jahr.
Ja, das klingt super gut und ist doch, finde ich, ein schöner Abschluss für unser gemeinsames Gespräch, dass wir mit so vielen guten Erwartungen ins neue Jahr gehen. Und dann bleibt uns, glaube ich, nicht viel, außer nochmal Danke zu sagen an euch alle, die ihr das ganze Jahr uns auch ein bisschen mit begleitet habt. Ja, Arne hat es am Anfang schon gesagt, ein Kern hat sich auch schon rausgestellt, der den Podcast ganz eng begleitet. Und da freuen wir uns natürlich besonders, aber über jeden und jede von euch, die in der Vergangenheit zugehört haben und die auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder dabei sind, die überhaupt Arbeiterkind verbunden sind und die unsere Arbeit begleiten und unterstützen, die bei uns engagiert sind auf so vielen Ebenen. Also euch allen nochmal vielen Dank und wir hoffen, dass diese kleine Runde euch ein bisschen Spaß gemacht hat, ein bisschen was über uns zu erfahren, aber auch nochmal mit uns auf die interessanten Gespräche des letzten Jahres zurückzuschauen. Und ja, dann bleibt uns nicht mehr zu sagen als vielen Dank, einen guten Jahresabschluss, einen guten Start in 2025, in dem wir uns hoffentlich dann alle wieder begegnen. Danke auch Franzi und Jana, euch beiden, für das Gespräch heute.
Danke dir und danke euch.
Ja, und danke dir.
Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.